Der Hans-Peter ist ein Österreicher.
Genau.
Selbst dafür klatscht man hier. Nee, wir werden vielleicht manche Sprachprobleme haben, oder? Du bist öfters mal in Deutschland.
Sprachprobleme habe ich eigentlich keins, ne? Das hat höchstens ihr.
Ja, das meine ich, wir haben es. Ja. Genau. Ich habe ihm vorher gesagt, ich werde ihm jetzt immer so ein paar Sachen fragen. Und zwar werde ich immer nur so die ersten vier Worte eines Satzes sagen und du sagst spontan, was dir dazu einfällt. Es sind sieben Sachen. Ich bin ein
Kind Gottes.
Das war sehr kurz, aber sehr gut. Meine Familie ist
sehr nett.
Ich war noch nicht häufig in Österreich, aber Österreicher scheinen knapp und kurz zu sein.
Das hast du mir gesagt, soll ich sein.
Ach so, also ein Satz noch dazu. Aber mein Beruf macht
Spaß.
Jesus ist für mich
alles.
Ich bin ganz gut im
Reden.
Ich bin ziemlich schlecht in
allerhand Dingen.
Schade, das hätte mich jetzt sehr interessiert.
Ja.
Mir ist für euch wichtig, dass
wir gemeinsam Jesus kennenlernen.
Und das machen wir jetzt.
Genau.
Und eine kleine.
Okay. Ja, schön, dass ich bei euch sein darf heute Morgen. Das freut mich von Herzen. Ich bin da ein bisschen müde, ich komme gerade aus Kanada gestern Abend, habe eine Woche unterrichtet dort. Für mich ist es gerade 1 Uhr morgens und darum bin ich noch ein bisschen, nicht ganz normal, sagen wir schon normal, aber nicht ganz wach. Aber noch zu den Fragen, ich habe eine ganz liebe Familie, ich habe eine ganz liebe Frau, die Hannelore, und drei Kinder, Lukas, Lisa und Eva Maria. Lukas ist 7 Jahre alt, die Lisa ist 5 Jahre alt. Und Eva Maria 2, die größeren 2 sind normal, das kleine ist ein Monster. Und in Österreich, da wo wir zu Hause sind, bin ich Latmin geboren, da war gerade der Weltcup, vielleicht hast du gestern zugeschaut. Und ich bin der Leiter von einer Bibelschule, so eine Fackelträger-Bibelschule. Und so, wisst ihr, was ich mache. Vom Beruf bin ich, ich habe eigentlich Automechaniker gelernt. 9 Jahre war ich hauptberuflich Bergführer und Skilehrer. Und seit 8 Jahren mache ich eben das da am Dauernhof. Aber wir haben wenig Zeit heute Morgen und so wollen wir es gut nützen. Das Thema ist ja, wie erkennt man Gottes Ruf? Nun, generell möchte ich zu diesem Thema nur Folgendes sagen. Und zwar, wir können Gottes Ruf niemals durch Anwendung gewisser Regeln kennenlernen. Und wenn du heute Morgen gekommen bist, um ein paar Regeln kennenzulernen, wie du den Ruf Gottes hören kannst, dann muss ich dich im Vorhinein enttäuschen. Denn den Ruf Gottes erkennt man eigentlich nur durch eine rechte Herzenshaltung. Und wenn unsere Herzenshaltung dem Herrn Jesus gegenüber nicht stimmt, dann dürfen wir nicht erwarten, dass Gott uns ruft. Der Herr Jesus hat gesagt in Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Der Herr Jesus wird sich dir offenbaren. Was ist die Voraussetzung? Dass wir ihn lieben, das heißt, dass wir seine Gebote halten. Das heißt, wenn unsere Herzenshaltung nicht stimmt, dürfen wir nicht erwarten, dass Gott uns ruft. Das stimmt zwar nicht ganz, Gott ruft dich immer. Wenn du in Sünde lebst zurzeit, dann ruft dich Gott auch, nämlich zur Buße. Aber davon reden wir heute nicht. Wir reden ja heute davon, wie du den Ruf Gottes erkennst, von mir aus in die Mission oder in sonst etwas. Aber bitte seht es nicht als eine Methode, denn ich werde euch ein paar Punkte geben. Aber wenn du es als Methode siehst, dann gehst du nächste Woche zum nächsten Seminar, wie erkenne ich den Willen Gottes? Und es wird dich wieder enttäuschen. Wenn ich nun über den Ruf Gottes spreche, so will ich auch sagen, ich werde nicht ausschließlich über den großen Ruf in die Mission sprechen, insofern das ein großer Ruf ist, sondern ich werde viel mehr reden, wie ruft Gott uns im Alltag, auch in den kleinen Dingen. Wie erkenne ich Gottes Führung, sein Wesen, wo will er mich haben? Ich bin ja Leiter von einer Bibelschule und die Studenten, wenn die Bibelschule vorbei ist oder schon während der Bibelschule, frage ich sie manchmal, was tust du nachher? Dann sagen sie ja, keine Ahnung. Und oftmals sind sie sehr frustriert darüber. Und da möchte ich ein bisschen, genau da hinein möchte ich heute ein bisschen sprechen. Also nicht nur über den großen Ruf in die Mission oder was immer. Nun, wie erkenne ich den Ruf Gottes? Ich gebe euch 5 Punkte. Falls du mitschreiben möchtest, kannst du das gerne tun. Musst aber nicht. Gell? Und zwar erstens erkennt man den Ruf Gottes durch gesundes, logisches Denken und Überlegen. Das klingt jetzt gar nicht geistlich, ist es aber. Denn wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann bist du ein geistliches Wesen. Dann ist alles, was du tust, geistlich. Und gesundes, logisches Denken kann auch geistlich sein, wenn du vom Heiligen Geist erfüllt bist. Gott hat uns ja einen Verstand gegeben. Das ist vielleicht für einige neu, aber es ist so. Und dieser Verstand will gebraucht werden, um Gottes Willen für mein Leben zu erkennen. Es gibt da einen Vers, den kennen die meisten von euch in Sprüche, Kapitel 3 und Vers 5 und 6. Da lesen wir, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Wege. Es steht in diesem Vers, stütze dich nicht auf deinen Verstand. Es steht aber nicht hier, dass du ihn nicht verwenden sollst. Es ist ein Unterschied, mich auf meinen Verstand zu stützen und meinen Verstand zu verwenden. Ich soll ihn sehr wohl verwenden, obwohl ich mich nicht einzig allein darauf stützen soll. Gottes Ruf kann dir absolut dadurch zuteil werden, indem du deinen Verstand gebrauchst, deine Gaben, deine Fähigkeiten, deine Schwächen überdenkst und so zu einer Entscheidung kommst. Das kann absolut von Gott kommen. Und solche Dinge sollen wir nicht hinwegtun als weltlich oder ungeistlich. Um recht denken zu können im Sinne Gottes, dann bedarf es allerdings, dass wir gelernt haben, unsere Gedanken mit Gottes Gedanken zu füllen. Wir kommen immer nur dann zu einer rechten Überzeugung, wenn wir unser Denken füllen mit dem Denken Gottes. Wie füllen wir unsere Gedanken mit Gottes Gedanken? Nun, ein Weg, das zu tun, ist, seine Schrift zu lesen. Denn dann fängst du zu denken, wie Gott denkt. Wenn wir unsere Gedanken nicht mit Gottes Gedanken füllen, dann können wir nicht so denken lernen, wie Gott denkt. Und darum, um auch das Denken recht zu machen, müssen wir unsere Gedanken mit seinen füllen. Psalm 119 lesen wir, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Sein Wort gibt dir Richtung auf deinem Weg, auf deinem Pfad. Ganz, ganz praktisch, ganz logisch. Okay, Punkt 2. Wie erkenne ich den Ruf Gottes? Zweiter Punkt, durch Ratschläge von gottesfürchtigen, reifen Brüdern und Schwestern. Dadurch kannst du unbedingt den Ruf Gottes erkennen vielleicht. Das heißt nicht, dass ich ständig rumrenne und alle Menschen frage, was ich tun soll, wie ich mein Leben gestalten soll, sondern es heißt ganz einfach, dass ich lerne, darauf zu hören, was ein gottesfürchtiger Bruder, eine gottesfürchtige Schwester mir zu sagen hat. Im Sprüche 12 lesen wir, der weise Mensch hört auf Rat. Hast du gewusst, der weise Mensch, der gibt nicht Rat? Wenn du wirklich weise bist, dann hörst du auf Rat. Und darum, um Gottes Ruf in deinem Leben ganz praktisch, ganz persönlich kennenzulernen, nimm das, was Brüder und Schwestern sagen, ernst. Einen Vorschlag noch. Geh niemals zu Brüdern oder Schwestern, von denen du weißt, die sagen genau das, was du hören möchtest. Das tun wir nämlich leicht. Gerade wenn wir eine Schwäche haben, dann gehen wir zu denen, die dieselbe Schwäche haben und dann tröstet man sich gegenseitig. Das ist nicht gut. Geh zu solchen Brüdern und Schwestern, von denen du weißt, der kennt Jesus und wahrscheinlich, was er mir zu sagen hat, ist nicht unbedingt, was ich hören möchte, aber ich weiß, es kommt von Gott, weil er Gott kennt. Okay, Punkt 3, wir gehen flott voran, gell? Die letzteren Punkte dauern etwas länger, die werden dann geistlich, das dauert ja immer länger, gell? Punkt 3, wie kannst du Gottes Ruf in deinem Leben erkennen, indem du einfach das tust, was du gerne tust? Manchmal glauben Christen ja, dass wenn sie etwas gerne tun, dann kann es unmöglich der Wille Gottes sein. So auf die Art, wenn ich Gott gefallen will, dann muss ich etwas tun, das ich eigentlich überhaupt nicht leiden mag. Aber dann muss ich so durchhalten, weißt du, dann bin ich Gottes Mann, Gottes Frau. Muss ich sagen, ich glaube, das entspricht nicht der Wahrheit. Ich bekomme manchmal die Frage, schau uns, Peter, ich würde das gerne tun, aber wie erkenne ich nun, ob das von Gott ist oder ob nur ich das tun möchte? Das ist oft die Frage. Ist es Gottes Wille, das, was ich tun will, oder ist es nur mein fleischlicher Wille, das, was ich tun will? Nun, da muss nicht unbedingt ein Unterschied sein zwischen diesen beiden Dingen. Lass mich erklären. Psalm 37, Vers 4. Ist er einer meiner Lieblingsverse, weil ich durch diesen Vers vor allen Dingen die Führung Gottes in meinem Leben erfahre und ganz praktisch erlebe. Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Was heißt das? Heißt es, dass Gott mir alles gibt, was ich will? Nein, ich glaube, das wäre nicht recht. Wisst ihr, was dieser Psalm, wisst ihr, wer es heißt? Habe deine Lust am Herrn, dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Das heißt, wenn du deine Lust am Herrn hast, was immer das wieder heißt, das heißt auf jeden Fall so viel, dass du in Gemeinschaft mit ihm bist, dass du auf ihn hörst, du hast deine Lust am Herrn, deine Freude am Herrn, wenn du das hast, dann legt er dir seine Wünsche auf dein Herz. Das heißt, wenn du dich am Herrn erfreust, das, was du dann möchtest, ist eigentlich das, was er möchte, weil er dir seine Wünsche auf dein Herz legt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist zu 80%, wie ich mich von Gott führen lasse. Ich tue einfach immer das, was ich gerne tue. Und es ist gar nicht mal so schlecht. Das ist ein Leben mit dem Herrn Jesus. Das ist ein Schlüsselvers, wie Gott mich führt. Voraussetzung, dass ich meine Lust am Herrn habe. Wie sieht das praktisch aus? Wenn ich zum Beispiel Einladungen habe, ich soll dahin gehen oder dahin gehen, Gottes Wort zu predigen, schaue ich mir an, eine Einladung von mir aus in Kanada, eine Woche. Eine Einladung ist von mir aus in Deutschland, eine Woche, ist ja egal jetzt. Beide sind zur gleichen Zeit, ich kann nur an einen Ort hingehen. Dann schaue ich an, Herr, wo soll ich hingehen? Denke ich mir, oh, hier war ich noch nie, ist auch ganz nett und so. Die Anzahl ist nie entscheidend, das habe ich schon lange gelernt. Ob da jetzt 20 zuhören oder 2000, das ist nicht entscheidend. Aber ich denke mir einfach, Herr, ich weiß nicht genau, es gibt keinen Grund, warum ich da hingehen soll. Es gibt auch keinen Grund, warum ich da nicht hingehen soll. Wie ich mich dann führen lasse, ich gehe einfach dahin, wo ich lieber hingehe. Es sei denn, es gibt offensichtliche Gründe. Das gibt's auch. Oder wir haben 15 Mitarbeiter an unserem Zentrum. Da sind von mir aus 2 Mitarbeiter, die beginnen wollen. Es gibt keinen Grund, den einen zu nehmen, den anderen nicht zu nehmen. Sind beide liebe Mädchen oder liebe Burschen. Und denke ich mir, Herr, welchen willst du hier haben? Und dann nehme ich den, wo ich mich irgendwie wohler fühle. Ich nehme einfach den, den ich lieber nehme. Ich weiß gar nicht genau warum. Aber so lasse ich mich von Gott führen in meinen alltäglichen Entscheidungen. Nun, eine Gefahr. Dein Gefühl alleine natürlich darf niemals die Basis deiner Entscheidung sein. Ich will dir sagen, was ich damit meine. Du kannst dich in etwas ganz wohl fühlen, es muss aber nicht das Rechte sein. Zum Beispiel, angenommen, Gott hat dir ans Herz gelegt, eine gewisse Mission zu unterstützen. und du hast aber kein Geld, willst sie aber unterstützen finanziell, und dann fragst du Gott, soll ich diese Bank ausrauben heute Nacht oder nicht? Weil ich weiß, die brauchen Geld, die haben sowieso genug, zeig mir bitte, was dein Wille ist. Du kannst dich wohlfühlen dabei, aber das brauchst du gar nicht zu beten. Weißt du warum? Weil in der Bibel steht bereits, du sollst nicht stehlen. Also wir dürfen niemals unser subjektives Gefühl über den Willen Gottes stellen. Oder wie ein Mädchen unserer Gegend, hat mir vor kurzem gesagt, sie war nicht verheiratet, sie ist gläubig, hat einen Jungen kennengelernt, ist nicht gläubig, ist mit ihm ins Bett gegangen, dann wurde ein Kind daraus, das passiert bei so Sachen. Und nachdem das Kind da war, ist er davongelaufen. Die Geschichte hörst du tausendmal. Und dann habe ich sie gefragt, ja, warum sie es eigentlich getan hat. Hat sie gesagt, ja, ich wusste, es ist richtig. Ich habe mich dabei wohlgefühlt, es war für mich das Richtige. Sage ich, nein, das war es nicht. Weil Gottes Wort hat bereits gesagt, dass es nicht richtig ist. Also stell niemals dein subjektives Gefühl über die Wahrheit der Schrift. Nichts in dieser Welt steht über dem Wort Gottes. Aber wenn du dich im Willen Gottes befindest, wenn du Lust am Herrn hast, dann kann deine Entscheidung sehr wohl für dein alltägliches Leben sein, dass du das tust, was du lieber tust. Es ist ja nicht Sünde, nach Kanada zu gehen oder nach Deutschland zu gehen. Und dann tue ich das, wo ich mich wohlfühle. So führt Gott mich. Punkt 4. Wie führt Gott? Während des Betens. Ein Weg, wie Gott Gläubige ruft und wie Gott Gläubige führt im Alltag und ganz besonders auch in den speziellen Rufen, wie wir so sagen, ist Gebet. Gebet ist nicht eine Einwegkommunikation. Eine Kommunikation, die nur in eine Richtung läuft, ist eine schlechte Kommunikation. Weißt du, manchmal sitzt du vielleicht im Zugabteil oder so und da sitzt jemand, der gerne redet. Oder ist ja egal wo. Und da redet einer eine halbe Stunde, der redet und redet nur und du kommst nie zu Wort. Das ist eine schlechte Kommunikation. Und nach einer halben Stunde bist du froh, wenn du weg bist. Gell? Und viele Christen sehen Gebet als eine Einwegkommunikation. Es hatte manchmal verzagt, aber er wusste, Gott hat mir eine Vision gegeben und Gott ist kein Lügner und diese Vision wird Wahrheit werden. Ich möchte vielleicht noch zu mir selbst und dann schließe ich, habe noch eine Minute. Gell? Ich bin seit 20 Jahren gläubig. Als ich 15 Jahre alt war, habe mich Gott gezogen und mein Leben hat sich verändert. Habe einfach versucht, Gott zu gefallen, das funktioniert nicht. Und bin dann zurückgegangen in die Welt, habe für ein paar Jahre wirklich ein gottloses Leben geführt. Ich war dann in Australien als Skilehrer und habe vorhin auf einer Farm gearbeitet, auf einer Schaffarm. Und in der Zeit, da gab es nicht viel Versuchung und so weiter, da waren nur Schafe da, habe ich zum ersten Mal in meinem Christenleben wieder die Bibel gelesen und zu Gott gebetet und Gott hat mir da eine Vision gegeben. Wenn ich jetzt von Vision rede, ich hatte keinen Traum. Es war einfach, ich bekam einen Frieden. Er hat mir Gedanken gegeben. Er hat mir eine Vision gegeben, ich soll nach Österreich gehen, zurückgehen in mein Land. Soll anfangen, eine Bergsteigerschule zu machen. Das habe ich immer geliebt. So bin ich nach Hause gefahren, Österreich Bergführer gemacht und so weiter. Und ich hatte meine eigene Schule, Abenteuerclub Dachschen hat die geheißen. Ich war Chefskilehrer in einer Skischule. Zum Winter Skifahren, im Sommer Bergsteigen, habe das gerne gemacht. Nach zwei Jahren, kam dann der Wunsch in mein Herz, ich möchte den Leuten nicht nur die Berge zeigen, ich möchte ihnen vom Schöpfer erzählen. Und ich schrieb an ein paar christliche Vereinigungen, habe gesagt, seht ihr, das mache ich, könnt ihr mein Programm gebrauchen und so weiter. Und aber ich habe keine Antwort bekommen. Ich habe 4 Briefe geschrieben, habe ich noch zu Hause. Von 3 habe ich nichts gehört und eine hat mir zurückgeschrieben, hat gesagt, wir brauchen dich nicht mehr. Das ist nicht wichtig. Aber ich sage, Gott, du hast mir irgendwo, ich möchte das tun, wieso wird nichts wahr? 1988 ist der Direktor vom Dauernhof verunglückt. Das ist die Bibelschule, wo ich jetzt bin. Ich habe den eigentlich kaum gekannt, aber Dauernhof macht sehr viele Sportprogramme, Winter, Skifreizeiten, im Sommer Bergprogramme. Und der ist tödlich verunglückt und sie brauchten jemanden, der die Sportprogramme weitermacht. Und es war 1989, da hat mich ein Mitarbeiter vom Dauernhof dann gefragt, Hans-Peter, würdest du nicht zum Dauernhof kommen? Wir verkündigen da Christus, wir brauchen jemand, der das Skifahren macht und das Klettern. Und wisst ihr, das war wirklich komisch. Da habe ich auf einmal gedacht, Gott, das ist doch genau das, was du mir ans Herz gelegt hast. Das ist das, was ich mir seit Jahren wünsche. Und ich bin Gott so dankbar für dieses Erlebnis. Denn er hat mir einen Wunsch aufs Herz gelegt. Ich hatte keine Ahnung, wie das wahr wird. Ich versuchte, es hat nichts funktioniert. Und auf einmal hat Gott es geöffnet. Und ich musste mich nicht entscheiden. Es war bereits entschieden. Ich wusste, das ist mein Weg. Denn diese Vision habe ich von Gott 1985 bekommen in Australien. Und ich bin Gott von Herzen dankbar dafür, für dieses Erlebnis. Okay, als letzten Satz, und ich mache jetzt wirklich Schluss, möchte ich nur noch Folgendes sagen. Aber das ist wichtig. Gib dich niemals dem Ruf Gottes hin. Gib dich niemals dem Willen Gottes hin. Gib dich immer nur Gott hin. Ein großer Unterschied. Viele Christen geben sich ihrem Dienst hin, ihrem Ruf. Wenn dann ihr Dienst endet oder ihr Ruf nicht wahr wird, kollabieren sie. Gib dich immer nur Gott hin. Gott hat Abraham berufen, als er 75 Jahre alt war. Er hat gesagt, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne am Meer, wie der Sand am Meer. Er war 86, hatte noch nicht einen Sohn. Und Abraham hat gesagt, Gott hat mich berufen, ich muss viele Nachkommen haben. Und da hat Abraham einen Fehler gemacht. Er hat sich dem Ruf Gottes hingegeben und hat Ishmael erzeugt. Gib dich niemals dem Ruf Gottes hin, gib dich immer nur Gott hin. Dann wird er dich rufen. Amen.